Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Kennst du dieses Gefühl, dass plötzlich irgendwas nicht mehr stimmt, obwohl man es kaum greifen kann? Du schläfst anders, fühlst dich erschöpfter, emotionaler, gereizter vielleicht. Dinge, die früher funktioniert haben, funktionieren plötzlich nicht mehr. Und gleichzeitig sagen viele Frauen erstmal, ach, das geht schon wieder vorbei. Oder sie hören von außen, dafür bist du doch noch viel zu jung. Genau darüber spreche ich heute mit Vanessa Blumhagen. Wir sprechen über die Perimenopause, diese oft so schleichende Phase, die lange beginnt, bevor viele Frauen überhaupt ahnen, was mit ihnen passiert. Und darüber, wie verunsichernd es sein kann, wenn der eigene Körper sich verändert, aber niemand wirklich zuhört. Es geht um Schlaflosigkeit, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen und das Gefühl, sich plötzlich selbst fremd zu werden. Aber auch darum, warum diese Zeit für viele Frauen mehr ist als nur eine hormonelle Umstellung. Denn oft geraten nicht nur Körper, sondern auch Beziehungen, Freundschaften, der Job und das eigene Selbstbild ins Wanken. Und gleichzeitig steckt in dieser Lebensphase für viele Frauen noch etwas Überraschendes. Mehr Klarheit, mehr Grenzen, mehr Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Genau darüber hat Vanessa ein Buch geschrieben. Perimenopause, zu alt für die Pubertät, zu jung für die Wechseljahre. Schön, dass du heute dabei bist und viel Spaß beim Gespräch. Du hast ein neues Buch mitgebracht, das heißt Perimenopause mit dem super Untertitel Zu alt für die Pubertät und zu jung für die Wechseljahre. Mhm,
genau.
Das ist wunderbar. Das ist auch ein Satz, dass du zu jung für die Wechseljahre bist, den du selbst auch gehört hast, oder?
Ja. Genau, das war so der Klassiker von Arzt zu Arzt gerannt. Jetzt habe ich ja natürlich schon eine andere Geschichte noch mit meinem Hashimoto, aber so mit Mitte, also meine Perimenopause mit Mitte, Ende 30. Als die anfing, hatte ich tatsächlich Glück, weil da war ich bei so einer Heilpraktikerin und die kam sofort drauf, du hast einen Progesteronmangel, und hat dann mit einem Arzt, mit dem sie zusammenarbeitet, dafür gesorgt, dass ich eben schon mit, ich weiß nicht, 36, 37 oder sowas, bioidentische Progesteroncreme bekommen habe, die auch tatsächlich ganz viel, das war, als ob, ich sage mal, als ob jemand so einen Stecker in die Steckdose steckt, mhm. Weil erst wenn wir genügend Progesteron im Körper haben, das sorgt nicht nur dafür, dass wir besser entwässern können, dass wir besser schlafen, dass wir so ein bisschen mehr smooth und entspannt sind, sondern das sorgt eben auch dafür, dass die Schilddrüsenhormone erst in der Zelle wirken können. Und da ich ja Hashimoto habe und daraus eine entstehende Schilddrüsenunterfunktion und Schilddrüsenhormone nehme und mich immer gewundert habe, dass ich immer höhere Dosen davon genommen habe und so richtig davon nichts gemerkt habe. Und als ich dann eben diese Progesteroncreme geschmiert habe, war das, als ob irgendjemand diesen Hormonen sagt, so, ihr müsst jetzt das und das machen. Plötzlich wirkten die.
Okay.
Und da hatte ich tatsächlich Glück. Wo ich weniger Glück hatte, war jetzt mit, also ich bin jetzt 48 und mit Mitte 40 bekam ich halt all diese klassischen Östrogenmangelsymptome. Ich konnte keine Kohlenhydrate mehr verstoffwechseln, weil der Blutzucker mal hochgegangen ist. Ich habe plötzlich mehr Falten gekriegt. Ich war auch irgendwie so ein bisschen ängstlich. Meine Haare lagen nicht mehr. Ich habe geschwitzt. Ich konnte nachts nicht schlafen. Bin zu früh aufgewacht, 2 Stunden früher als der Wecker, was ja wahnsinnig ärgerlich war. Und das sind diese klassischen Östrogenmangelsymptome. Und da haben ja, ich arbeite wirklich mit vielen tollen ganzheitlichen Ärzten zusammen. Und die haben alle gesagt, nee, Vanessa, in deinen Blutwerten sieht alles super aus. Mhm. Und dann habe ich mir, nachdem ich hatte eine Fortbildung gemacht bei einem Heilpraktiker, und da haben wir Antlitzdiagnostik gelernt, chinesische Tradition, also wir haben Pulsdiagnostik, Zungendiagnostik und eben Antlitzdiagnostik gelernt und mussten das natürlich, wie das immer so ist, muss das gegenseitig bei jemals dem anderen machen. Und bei mir machte es natürlich dieser Heilpraktiker, der Ausbilder, und der sagte mir halt ins Gesicht, du hast einen Östrogenmangel. Und ich dachte so, woher weißt denn du das? Und dann sagt er, deine Oberlippe ist im Verhältnis zu dünn für deine Unterlippe. Die war bestimmt mal breiter und du hast hier so Fältchen an der Oberlippe. Mhm. Alles klassische Anzeichen laut der traditionellen chinesischen Medizin für einen Östrogenmangel. Und dann bin ich los ins Internet. Ich bin ja immer so ein Try-and-Error-Typ, ne? Ich bin auch schon ohnmächtig geworden wegen irgendwelchen Sachen oder saß die ganze Nacht auf Toilette, so in meiner Hashimoto-Zeit, und habe mir dann so im Internet praktisch fast legal Östrogen-Gel, bioidentisch, was auch jeder kriegt, verschrieben kriegt vom Arzt, so über verschlungene Wege habe ich mir das besorgt und habe angefangen, das so zyklisch auf die Unterarme zu schmieren, und plötzlich waren all meine Probleme weg. Ich habe nicht mehr geschwitzt, ich konnte durchschlafen, ich fand, meine Haut ist besser geworden, und tatsächlich 4 Wochen, nachdem ich angefangen habe, habe ich so beim Schminken gedacht, meine Oberlippe sieht wieder so aus wie früher, nur wegen dieses Gels.
Warum hast du es illegal besorgt? Warum bist du nicht zum Arzt gegangen?
Ja, weil ich 3 Jahre lang von Arzt zu Arzt gelaufen bin und jeder hat mir gesagt, ich habe nichts und das stimmt nicht und im Blut wäre das alles super. Das Lustige war, ich war dann ungefähr jetzt gerade so vor ein paar Wochen, also war ja dann 3/4 Jahr nach dieser ganzen Geschichte, war ich bei meiner Frauenärztin, die ich eigentlich total cool finde, aber da hat sie einfach komplett versagt, und habe ihr gesagt, ja, mir geht's jetzt wieder richtig gut, weil ich schmiere jetzt dieses Östradiolgel. Und dann sagt die zu mir, ja, man behandelt ja nicht nach Blutwerten, sondern nach Symptomen. Und dann habe ich gesagt, aber sie bei mir nicht. Mhm. Und dann hat sie mich ganz entsetzt angeguckt. Also im Endeffekt, ich denke ja immer, was ist das Gute hinter sowas? Und das Gute hinter dieser Geschichte ist, ich habe mich genauso gefühlt wie all die Frauen da draußen, denen das genauso geht in der Perimenopause, die gegaslightet werden, denen gesagt wird, sie haben nichts, sie sind zu jung oder in ihrem Alter ist das normal oder Blutwerte machen keinen Sinn und so. Und deswegen habe ich das am eigenen Leib gespürt und natürlich ist das mit ein Grund, warum dieses Buch entstanden ist.
Mhm. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das so aufgebaut ist, weil ich finde es ganz, ganz toll.
Dankeschön.
Weil es so, es ist sehr praktisch, aber vielleicht erzählst du einfach mal selbst.
Ja, das sind ja immer alle meine Bücher, die sollen ja so nah wie möglich am Leben dran sein, damit man, also ich, wie viele tausende Sachbücher habe ich schon gelesen, wo ich fast bei eingeschlafen bin, weil sie so theoretisch waren. Und deswegen, da soll man einfach, oder die Frau soll sofort was umsetzen können. Und ich finde ja, wir lernen über uns Frauen, über unseren Körper viel zu wenig. Was habe ich im Biologieunterricht irgendwelche Kondome über irgendwelche Bananen gerollt stundenlang und frage mich bis heute, ja und? So, aber das, was mit unserem weiblichen Körper passiert, und da geht es eben nicht nur um Schwangerschaft. Klar, ganz wichtig, aber jede Frau wird mit Anfang, Mitte 30 in diese Perimenopause kommen. Und warum erzählt uns das keiner? Und deswegen ist das immer so aufgebaut, dass man erstmal erfährt, also was ist Östrogen, was ist Progesteron, was ist aber auch DHEA und Testosteron, weil beides wichtige Hormone für uns Frauen. Also DHEA hat auch ein bisschen was mit den Nebennieren, also mit Stress zu tun. Aber Testosteron geht tatsächlich, als erstes geht Progesteron runter, dann weil meistens Melatonin, das ist auch mit ein Grund, warum wir schlecht schlafen, hat auch was mit Progesteron und Östradiol zu tun. Und dann geht das Testosteron flöten. Und kaum ein Arzt misst bei Frauen Testosteron. Und Testosteron hat so einen immensen Einfluss. Das habe ich auch selber gemerkt, als ich das angefangen habe, als bioidentisches Gel auf meine Arme zu schmieren. Ich habe plötzlich wieder Muskeln aufgebaut. Dieses dreimal die Woche Krafttraining, was ich in dem Buch auch empfehle, hat plötzlich was gebracht. Mhm. Mein Blutzucker wurde stabiler. Dieses, was ja immer so als typisch männlich bezeichnet wird, dieser Antrieb, dieses morgens aufstehen und tschakka, heute räume ich die Küche auf oder die Garage aus oder so. Das kriegen wir alles über das Testosteron. Mhm. Und das schwindet bei uns Frauen ganz genauso wie alle anderen Hormone. Und deswegen einfach erstmal erklärt, was sind denn diese Hormone? Was haben die für einen Zweck im Körper? Und wie fühlt es sich vor allem an, wenn die fehlen? Damit man sich einfach wiedererkennt. Und dann ganz genau erklärt, bioidentische Hormonersatztherapie wird ja von ganz vielen Ärzten immer noch verteufelt, wird ja Krebs machen. Diese Studie von 2002 ist längst widerlegt. Einfach mal eine Aufklärung, was ist das? Was bringt das? Wie setzt man das ein? Was sind die Stolpersteine? Weil nicht für jeden funktioniert das gleich und für manche funktioniert es auch nicht. Das ist ja auch so der Klassiker. Man geht zum Frauenarzt und sagt, ja, ich nehme so zu und meine Regel ist auch unregelmäßig und irgendwie schlafe ich nicht mehr so richtig. Nehmen Sie Mönchspfeffer. Nehmen Sie Frauenmantel. Ja, kann für manche helfen. Hilft für ganz viele nicht. Was einem keiner sagt, dass es teilweise bis zu 3 Monate dauert, bis man überhaupt irgendwas merkt. Einfach so ein, ja, kann funktionieren, aber das und das musst du beachten. Dann das Thema Ernährung. Wissen wir, ist ganz, ganz wichtig. Ab der Perimenopause wird es noch wichtiger, dass wir genügend Eiweiß essen, dass wir genügend Ballaststoffe essen. Leber und Darm verändern sich in der Perimenopause. Warum habe ich plötzlich so eine komische Verdauung? Hatte ich ja früher nicht. Warum vertrage ich plötzlich keinen Alkohol mehr mit Anfang, Mitte, Ende 30? Ja, hat was mit dem Histamin, mit dem fehlenden Progesteron zu tun. Thema Stress ist, glaube ich, sogar das größte Kapitel in dem ganzen Buch, weil wir leben einfach komplett gegen unsere Natur in dieser verrückten Welt. Und Stress ist eben mit einer der Auslöser, warum die Perimenopause immer früher losgeht. Also vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, so Ende 30, als ich damit angefangen habe. Ich habe heute Klientinnen, die sind 31 und haben praktisch kein Progesteron mehr im Körper.
Okay.
Und auch noch ein Kapitel, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil das eine der am meisten gestellten Fragen ist, wie kriege ich den Arzt dazu, überhaupt Blutwerte abzunehmen, mir überhaupt zuzuhören, mich nicht abzustempeln und mir die Pille über den Tisch zu, das Rezept für die Pille über den Tisch zu schieben. Auch noch in einem Kapitel erklärt, warum bringt's einfach nichts jetzt, einfach nur die Pille zu nehmen.
Also es muss eigentlich, dieser Aufschrei muss noch viel größer sein, ne? Warum die Ärzte einfach nicht Bescheid wissen. Weil wie du sagst, ich meine, es betrifft ja einfach alle Frauen in ihrem Leben.
Genau, wir haben im Moment, wir haben das mal so überschlagen, wir haben irgendwas so 11 Millionen Frauen, die im Moment in Deutschland in der Perimenopause sein müssten. Und es ist ja, vor ein paar Jahren ging ja diese Aktion los, wir sind mehr als 9 Millionen, was ja auf die Frauen in Wechseljahren und in der Postmenopause hinweisen sollte, auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde, jetzt eben ist der Zeitpunkt, nachdem wir die Damen ab Mitte 55 gestärkt haben und ihnen Unterstützung sozusagen bis vor den Bundestag beschafft haben, müssen wir jetzt mal die Frauen ab Anfang 30 ein bisschen unterstützen, weil das sind ja die, die die stehen ja so in der aktivsten, produktivsten Phase ihres Lebens. Die haben wahrscheinlich einen Job, die haben Kinder, die haben einen Haushalt, die haben einen Mann. Die haben vielleicht gerade ein Haus gebaut. Die müssen sich um die Eltern kümmern, weil das das Alter ist, wo die Eltern nämlich langsam abbauen und auch unsere Unterstützung brauchen. Dann muss man noch fürs Wochenende einen Kuchen backen für den Tennisclub und was weiß ich was. Also das Leben in dieser Phase zwischen 30 und sagen wir mal Anfang 50 ist so voll.
Ja.
Und wenn wir diesen Frauen nicht die Möglichkeit geben, in ihrer Stärke und ihrer Kraft zu sein, und ob das jetzt körperlich oder mental, wie auch immer ist, dann nehmen wir ja auch der Gesellschaft ganz viel. Also nicht nur, dass ganz viele Frauen sich krank schreiben lassen müssen oder nicht mehr so im Job reagieren müssen und dann haben wir wieder ein wirtschaftliches Problem, sondern Frauen sind ja auch viel mehr. Frauen sind Mütter. Dann sind die für ihre Kinder nicht richtig da, wenn sie irgendwie sich nicht so richtig fühlen. Und ich finde, da muss man das auch drauf runterbrechen. Also klar müssen wir auf die einzelnen Schicksale gucken. Wenn es einer Frau einfach nicht so gut geht, wie es ihr gehen könnte, ist das schon mal ein Drama. Aber wir haben ja auch einfach eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich finde, deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen Krach machen.
Absolut. Also finde ich auch total wichtig. Und ich finde aber auch für die Frauen richtig in der Menopause oder in der Postmenopause ist im Grunde auch noch nicht genug getan. Ne? Aber es ist natürlich was früher anfängt, das stimmt. Und es fängt auch noch früher an mit Endometriose und so weiter, wo mehr Aufklärung passieren muss. Also es gibt einfach auch zu große Unterschiede noch immer in der Forschung zwischen in der Medizin an weiblichen und an männlichen Körpern und so weiter.
Total.
Das trägt sich ja so krass bis ins Heute mit rein.
Ja, ich habe das, glaube ich, im Vorwort geschrieben. Da habe ich einfach nur mal bei PubMed, das ist ja so die Seite, wo klassischerweise das ist eine Sammlung aus den USA, da werden medizinische Studien gesammelt und für jeden zugänglich. Und da habe ich einfach nur mal Prostata eingegeben und hatte, ich sag jetzt mal, 220.000 Treffer. Und Perimenopause hatte 2000 Treffer.
Ja,
so,
Wahnsinn.
Und das ist, du kriegst Treffer bei Studien, wenn es um das Thema Schwangerschaft geht.
Mhm.
Ganz, ganz viel. Und dann wird's ganz, ganz seicht. Bei allen Themen, die mit weiblichen Hormonen zu tun haben.
Weil unser Job dann erfüllt ist.
Wahrscheinlich. Ist auch ein Drama, oder?
Ist ein totales Drama.
Ja. Die Prostata bei den Männern fängt auch erst hinten raus an, Probleme zu machen.
Ja.
Wo die mit dem Thema Fortpflanzung meistens durch sind.
Genau, wo
die
eigentlich durch sind.
Also es ist jetzt böse, ne? Aber warum kümmern wir uns denn da so viel um die Prostata?
Naja, klar.
Sei jede Studie ihnen gegönnt.
Natürlich, auf jeden Fall. Also um mal so ein bisschen auf die Gefühlsebene zu kommen, ne? Wenn du irgendwie hörst von einem Arzt oder von einer Ärztin, jetzt kann alles nicht sein, sie sind noch viel zu jung. Was hat es denn in dir emotional sozusagen ausgelöst? Weil ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch die Frage aufwirft, ja okay, aber ich fühle doch, dass da was nicht richtig ist. Kann ich mir selbst jetzt nicht mehr vertrauen? Was ist da so in dir passiert?
Ich kenne diese ganze Geschichte ja schon aus meiner dreijährigen Suche nach einer Hashimoto-Diagnose von 2007 bis 2010. Da habe ich ja genau die gleiche Kiste drei Jahre lang durchgemacht. Da habe ich ja zugenommen, mir sind die Haare ausgefallen, ich war nur noch müde, ich hatte plötzlich ganz viele Allergien, ich habe nicht mehr geschlafen, ich war einfach nicht ich. Und mehr drei Jahre lang die Ärzte erzählt, ich bild mir das ein und ich soll nicht so viel von Hamburg nach Köln fliegen. Da habe ich bei RTL angefangen, habe in einem Wimpernschlag 11 Kilo zugenommen, weil was, wenn du gerade beim Fernsehen anfängst, eine Katastrophe ist. Weil im Fernsehen sieht man ja sowieso immer dicker aus, als man ist. Und ich bin noch nie jemand gewesen, der eine Größe 32, 34 hatte und um mich rum lauter schlanke Elfen. Und dann habe ich plötzlich 71 Kilo gewogen. Das war ganz, ganz furchtbar. Und dann haben die mir erzählt, ja, die viele Fliegerei. Und dann sage ich, also zweimal die Woche von Hamburg nach Köln, ich fliege ja nicht nach L.A. Und dann haben sie, ja, wenn sie da in so einem Studio immer rumstehen mit dem ganzen Funk, dann habe ich gesagt, ja, das ist garantiert nicht gesund. Aber da stehen noch 50 andere Leute rum und die haben das alles nicht.
Mhm.
So, und ich bin wirklich drei Jahre lang, wie es so in der modernen Dating-Sprache heißt, gaslightet worden.
Mhm.
So, und dann durch einen Zufall kam diese Hashimoto-Diagnose raus. Und dann habe ich ja überhaupt erst angefangen, mich mit diesem Thema Gesundheit, Frauengesundheit, Hormone und so weiter zu beschäftigen. Und deswegen kannte ich dieses Gefühl schon, dass einem Ärzte sagen, da ist nichts. Und das Schlimme war daran, das sind alles Ärzte, mit denen ich befreundet bin und mit denen ich bei Hashimoto zusammenarbeite. Die schicken mir ihre Patienten, wenn es um manche Sachen geht. Ich schicke denen Leute. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo manchmal, wenn ich nicht mehr weiterkomme, stelle ich das und dann unterhalten die sich so darüber. Und dass die mich dann so im Regen stehen lassen, das war tatsächlich ja nicht nur ein Vertrauensbruch Arzt-Patient, sondern ein Vertrauensbruch Freund zu Freund. Und da war ich tatsächlich noch sprachloser. Aber natürlich bin ich in einer ganz anderen Position als irgendeine andere Frau, weil ich erstens das Wissen habe, also ich bin ja zertifizierter Gesundheitscoach, Hormoncoach, Schilddrüsencoach und so weiter. Ich kenne mich ja bei dem Thema ein bisschen aus. Und ich bin natürlich viel mutiger, als es andere Frauen sind, weil uns ja immer gesagt wird, oh, wenn sie das ausprobieren, das ist alles lebensgefährlich und machen sie das nicht und da, da, da. Und ich habe ja schon so viel in meinem Leben ausprobiert und ich stehe immer noch hier und mir geht's ja immer noch so ganz gut. Also deswegen ist das eine andere Ausgangsbasis und natürlich hat das emotional was mit mir gemacht, weil es war genau wieder diese gleiche Situation wie 2007, 8, 9, 10, diese Hilflosigkeit, diese absolute Hilflosigkeit. Es kann doch nicht sein, ich weiß, mir geht's schlecht, ich spüre das alles, ich sehe das alles. Meine Stellschrauben, die ich kenne, die ja jahrzehntelang funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Und die, die mir helfen sollen, helfen mir nicht. So. Und dann ist halt, glaube ich, bei vielen Frauen, das sehe ich auch bei meinen Klientinnen, ist dann oft so diese Resignation, ich kann ja nichts machen. Was soll ich machen? Und bei mir geht dann halt immer so die Kämpfernatur an, so dieses, ha, ich zeig's euch, und ich mach das jetzt selber. Und dann habe ich halt alle möglichen Sachen ausprobiert und ja, also dadurch, dass ich ja gelernte Journalistin bin, ist man natürlich auch vielleicht ein bisschen mutiger und recherchiert dann nochmal so ein bisschen an anderen Ecken und Enden, wo anderen Leute aufhören würden, aber das Gefühl war auf jeden Fall nicht gut.
Ja, aber das ist natürlich auch ein totales Problem, weil ne, du und ich, wir sind jetzt so aufgestellt, dass wir den Sachen dann auf den Grund gehen und haben irgendwie die Kapazität dafür, vielleicht auch die Zeit und die Mittel und die Kontakte, ja. Blablablub, aber das fehlt ja den allermeisten Frauen und die stehen dann einfach da.
Ja, ja. Und dann kommt ja noch das Problem dazu, jetzt wohnst du in Berlin, ich wohne in Hamburg. Da gibt's natürlich im Verhältnis mehr Ärzte, aber die Frauen, die mit denen ich zusammenarbeite, die irgendwo auf dem Land wohnen, die sagen, es gibt einen Frauenarzt, der hat im Zweifel Aufnahmestopp oder der verweigert sich und dann gibt's keine Auswahl mehr. Klar kann man dann 50 Kilometer in die nächste Stadt fahren, aber wenn man drei kleine Kinder zu Hause sitzen hat und einen Haushalt schmeißen muss und womöglich noch einen Betrieb mit aufbauen muss, dann kann man das nicht. Und das ist halt wirklich das Schlimme, dass es immer noch so ist, dass all diese Frauen wirklich im Regen stehen gelassen werden.
Naja, absolut.
Und also, ich hatte gerade die Diskussion vor ein paar Tagen mit einer Bekannten, die gesagt hat, hast du einen guten Frauenarzt in Hamburg? Dann sage ich, nein, es tut mir leid, ich kann niemanden empfehlen. Ich kann doch nicht mal meine empfehlen, weil die hat ja so daneben gelangt bei meiner Östrogensuche. Ich kenne niemanden. Und das ist wirklich für die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
Das ist schon ein Armutszeugnis. Ja, ist Wahnsinn. Also ich habe auch immer eine, die ich empfehle in Berlin, aber die ist mittlerweile halt auch voll. Es gibt online ja tolle Angebote, aber manchmal will man eben auch einfach physisch irgendwo hingehen, ne? Und einen Arzt sehen. Und dann, ich finde, das ist oft dann nochmal eine andere Kommunikation, wenn man sich Auge in Auge gegenüber sitzt, ne? Und da kann man sich vielleicht nochmal anders verständlich machen auch.
Ja, und wenn du ein guter Arzt bist, guckst du dir ja auch den Menschen an, der vor dir sitzt. Also da musst du ja gar keine Antlitzdiagnostik gemacht haben, sondern du siehst ja, okay, hat die gut geschlafen, ist die hibbelig, wirkt die so ganz bei sich. Wenn man ein guter Arzt ist, kann man da ja auch ganz viel rauslesen. Das hast du natürlich online nicht. Und du hast natürlich auch das Problem, du brauchst ja dann trotzdem nochmal jemanden, der einmal im Jahr irgendwie so eine kleine Inspektion in der unteren Etage macht.
Ja, das braucht man schon. No.
Und wenn man dann doch zu dem bei sich vor Ort geht und der macht das und dann sagt, ja, wie geht's Ihnen so? Und dann sagt man, ja, mir hat mir von jemandem Arzt das und das verschreiben lassen, dann ist ja auch. Oh, um Gottes Willen.
Ja, klar, da ist die Kompetenz irgendwie angekratzt und die Autorität und dann im Zweifel wirst du da auch rausgeschmissen oder so, ne? Das habe ich auch schon gehört.
Ja,
total krass. Du hast ja früher beim Frühstücksfernsehen gearbeitet und natürlich wie in so einem Schichtdienstsystem da auch gelebt, was natürlich nicht gesund ist. Und das machst du jetzt nicht mehr. War das für dich so eine bewusste Entscheidung für deine Gesundheit?
Nee, schön wär's. Sat.1 hat mich rausgeschmissen.
Ah, okay.
Also nach 10 Jahren haben die einfach den Vertrag nicht verlängert. Also kann man ja sagen, wie es ist.
Ja.
Was auch total okay war. Ich ärgere mich so ein bisschen drüber. Es wäre natürlich cooler gewesen, wenn ich gegangen wäre. Aber das macht man dann ja doch nicht, weil es ist eine sichere Geschichte. Es ist wirklich charmant verdientes Geld, muss man sagen. Und ich habe ja auch das immer nicht die ganze Woche gemacht, sondern ich war mal montags und donnerstags da. Bei mir kommt halt dazu, dass ich immer diese Reiserei aus Hamburg hatte. Das heißt, Sonntagabend los, Montagmorgen um 2 aufstehen, Frühstücksfernsehen wieder zurück, Mittwoch die gleiche Kiste und Donnerstag wieder zurück. Und das ist schon was, da geht's gar nicht nur darum, dieses zwei Nächte in der Woche im Hotel schlafen. Meistens hatte man dann ja doch nochmal einen Dreh am Donnerstag, entweder in Berlin oder ist man nach München geflogen oder irgendwo anders hin. Es blieb ja meist nicht dabei. Das ist schon so ein Stress gewesen, aber man muss einfach auch sagen, die Medienbranche ist einfach auch keine Kuschelabteilung. Also, dass man da halt, wenn man in der Konferenz nach der Sendung saß, dass halt einer mal kam und sagt, wie scheiße sahst du eigentlich heute aus? Oder was hast du schon wieder für einen Mist erzählt? Wo man dachte, so, Sweetie, ich hole dir hier Peak der Sendung in jeder Sendung. Also ich reiß hier die Quote hoch und du, Entschuldigung, scheißt mich zusammen, weil du heute Morgen schlecht mit dem falschen Bein aufgestanden bist. Mit sowas muss man halt umgehen können. Und das auf Dauer, das kommt natürlich immer drauf an, wie du selber aufgestanden bist oder wie gut deine Laune ist. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass du einfach auch bei Social Media natürlich freiwillig bist, ne? Also das kannst du auch mal besser oder konnte ich mal besser verdauen, mal schlechter. Aber eine Geschichte, die so symptomatisch für das Ganze steht, das endete dann im Dezember 2022. Und ich hatte jahrelang Leaky Gut, also eine löchrige Darmschleimhaut, haben ganz, ganz viele Menschen in der westlichen Welt. Und ich habe immer schon alles richtig gemacht. Ich esse kein Gluten, ich esse keine Milchprodukte, ich nehme Glutamin und so weiter. Meine Zähne sind super. Und diesen Leaky Gut haben wir nie in den Griff bekommen, egal was ich gemacht habe. Und ich bin beim Frühstücksfernsehen raus. Nach 3 Monaten machen wir den Bluttest und der Leaky Gut ist geheilt.
Das war einfach
der Stress. Und ich kann mich ja erinnern, dass so 3, 4 Monate, vielleicht so ein halbes Jahr, nachdem das mit Frühstücksfernsehen zu Ende war, Freunde, die mich nicht so oft gesehen haben, gesagt haben, du siehst ganz anders aus. Mhm. Du bist wieder mehr du. Mhm. So, und das gesteht man sich selber ja auch nicht ein, wenn man in dieser Mühle drin ist, weil es natürlich auch ganz viele Vorteile hat. Man kriegt, also erstens verdient man nettes Geld, man hat so eine Sicherheit, aber man hat natürlich auch nette Sachen nebenher, ne? Kannst du mal das moderieren und so weiter. Aber im Endeffekt wurde mir da eine Entscheidung abgenommen, die ich sonst zeitnah selber hätte treffen müssen. Mhm. Auch für meine Gesundheit.
Und dir geht es damit jetzt einfach viel, viel besser. Das ist schön. Krass, dass die Symptome dann einfach verschwinden, ne? Wenn man dann irgendwo anders, ne? Wie du schon sagst, du hast alles gemacht, was eigentlich im Lehrbuch steht, um das Symptom zu beheben. Und dann war es die eine Stellschraube, an die du selber vielleicht gar nicht so gedacht hast oder auch nicht in der Lage warst, die zu kontrollieren oder das vielleicht irgendwie zu beenden, weil weil man das ja auch nicht so einfach tut.
Nee, das ist ja, glaube ich, egal, ob du dann beim Frühstücksfernsehen bist oder einen anderen Job hast. Das ist halt so eine Entscheidung, die dann wirklich schwer ist zu treffen. Ja, mir geht's so viel besser, weil ich jetzt in einem Bereich bin. Also ich habe ja, ich sag mal, 25 Jahre Medien gemacht, erst bei Print, dann Fernsehen und bin jetzt einfach in einem Bereich, der meiner Seele gut tut. Ich kümmere mich um Menschen, denen es nicht gut geht. Ich helfe denen in dem Rahmen, den ich als Coach habe. Ich mache große Veranstaltungen. Jetzt gibt's im Herbst wieder ein Hashimoto-Event in Hamburg. Ich schreibe Bücher. Gut, das habe ich während der Frühstücksfernsehzeit auch schon gemacht. Ich halte Vorträge. Also das Feedback der Menschen. Es ist ein Unterschied, ob man eine Gala moderiert vor 500 Leuten, die in tollen Abendkleidern so leicht gelangweilt irgendwie so ihren Anstandsklatscher machen, oder ob man einen Vortrag hält und danach noch 2 Stunden einen Halbkreis an Zuhörern um sich oder Zuhörerinnen ja meistens um sich hat, die danach sagen, oh, es hat mir so geholfen, vielen Dank. Oder so bei den Hashimoto Days, ich kriege das immer selber nicht mit, weil ich da als Organisatorin unterwegs bin, aber ich habe immer meine ganze Familie engagiert, meine Eltern verkaufen dann Bücher, irgendwelche Freunde, sie machen den Einlass und so, weil ich dann sicher bin, dass die wirklich kommen und nicht morgens um 6 sagen, ich habe gestern gesoffen und kann jetzt nicht. Und was dann meine Mutter oft erlebt ist, meine Eltern und ich, wir sehen uns sehr ähnlich, also sehr eindeutig, dass die irgendwie zu mir gehören. Mhm. Und was dann oft passiert, ist dann, dass dann einfach Frauen zu meiner Mutter kommen, die auch sehr empathisch ist und so. Und die so in den Arm nehmen und sagen, ihre Tochter hat mein Leben gerettet. Und das sind einfach solche Sachen. Da denke ich, ja, vergiss jede Fernsehaufzeichnung, vergiss das alles. Das ist das, was ich machen will.
Okay.
Und das ist einfach so viel bereichernder. Es gab so eine Geschichte nach dem Frühstücksfernsehen, als das zu Ende war, das erste Weihnachten, also nicht direkt 22, sondern 23, wo ich dann in dieser Gesundheitsbubble irgendwie so richtig drin war. Ich habe so viele Päckchen gekriegt von ganz entzückenden Menschen, kleinen Startups, mit denen ich zusammengearbeitet habe, irgendwelchen anderen Kollegen, und habe gedacht, die haben Plätzchen gebacken ohne Gluten, weil sie wussten, dass ich kein Gluten esse, und Kerzen aus Biowachs, weil sie wissen, das Zeug mit Paraffin benutze ich nicht und so. Und dann dachte ich so, all dieser Schickimicki-Krempel, Kosmetik und was man so vorher gekriegt hat, weil man in Anführungszeichen berühmt ist, kannst du alles wegschmeißen für diese Päckchen, die mit so viel Liebe kamen. Und dann dachte ich so, ja, Vanessa, du bist genau jetzt an der richtigen Stelle.
Wie schön.
Ja.
Wie schön, dass sich das so gefügt hat und im Grunde ja auch durch, ich meine, du hast ja auch nicht ausgesucht, jetzt Hashimoto zu bekommen, aber im Endeffekt, ne, dass du das so für dich verwerten konntest, dass dein Lebenssinn daraus entsteht, das ist natürlich richtig, richtig schön.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, als ich mit dieser Hashimoto-Geschichte angefangen habe, 2012, da gab, wusste man in Deutschland, dass es diese Krankheit gibt, aber es gab halt faktisch, es gab ein Buch von einer Ärztin vom Bodensee, die ganz entzückend ist, die habe ich mal getroffen, aber in diesem Buch stand halt faktisch gar nichts drin. So. Und ich bin ja dann diejenige, die dann losmarschiert ist und sich in den USA so ein bisschen informiert hat, Bücher gekauft hat, da Experten getroffen hat und dann ja dieses Buch geschrieben habe, dieses erste, jeden Tag wurde ich dicker und müder. Und das hat ja schon ein bisschen Krawall gemacht. Also dieses Thema Hashimoto ist jetzt nicht nur durch mich, im Nachhinein kamen noch andere, aber erstmal durch mich ja schon so ein bisschen nach oben geploppt. Und ich merke das jetzt ja im Austausch mit meinen Klienten oder auch bei so Vorträgen, dass einfach Diagnosen viel früher gestellt werden. Also ich mit 3 Jahren, das war jetzt auch nicht die längste Suche. Ich hatte mal beim Hashimoto Day so rumgefragt und da war eine Dame, die hat 30 Jahre auf eine Diagnose gewartet. Und das passiert heute eher nicht mehr. Wenn die Diagnose dann da ist, wird den Leuten trotzdem nicht richtig geholfen, weil die Ärzte es nicht wissen. Aber immerhin ist die Diagnose früher da. Und deswegen dachte ich so, als ich angefangen habe, an diesem Buch zu recherchieren, dachte ich so, vielleicht ist Perimenopause das nächste Hashimoto. Vielleicht machen wir da auch mal so ein bisschen Krawall. Und ich glaube, diese Veränderung muss immer von unten kommen, also von den Patienten. Ja. Wenn irgendwie bei einem Arzt halt nur einer ist, der sagt, ja, mir geht's nicht gut und ich nehme zu und ich kann nicht schlafen, bla bla, dann kann man das so wegdrücken. Aber wenn man 10, 15 am Tag kommen und sagen, hier steht's, ich möchte, dass sie mir helfen, dann müssen die sich bewegen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass diese Hilfe so ein bisschen über Druck von außen kommt.
Ja, das ist eine gute Idee. Und es stimmt ja auch total, ne? Und das natürlich wird in den Medien viel berichtet und es gibt viele Podcasts und ne, alles Mögliche. Aber du hast natürlich recht, das ist die Kraft, die am Ende das bewegt, ne? Weil die dann gezwungen sind, sich auseinanderzusetzen. Aber natürlich kann man jetzt den Ärzten auch nicht die ganze Verantwortung überhelfen, weil die im Studium ja auch überhaupt nichts darüber lernen, ne?
Ja, und wir haben einfach die Vorgaben der Krankenkasse. Das steht halt alles nicht in Leitlinien. Das ist das Problem. Werden denn mal Hormone gemessen, wenn man nicht schwanger wird? Und ein paar noch, wenn es in der Menopause Probleme gibt. Von Perimenopause steht in den Krankenkassenleitlinien gar nichts. Das gibt's gar nicht.
Es gibt ja auch keine Abrechnungsziffer für die Beratung.
Genau. Ja. Da fängt's halt schon mal an.
Welche Symptome würdest du heute früher ernst nehmen?
Alle. Also prinzipiell muss man, glaube ich, uns Frauen sagen, alle Symptome, die du hast, sagen dir irgendwas, weil wir Frauen sind ja immer so, wir drücken das so weg, so, ja gut, habe ich halt nicht so gut geschlafen, weil jetzt, oh, ich habe auch viel am Handy und so, am Wochenende hole ich das nach, so sind wir ja immer, ne? Das ist ja immer dieses, uns wird ja unterstellt, wir rennen wegen jedem Zipperlein zum Arzt, in der Realität ist das nicht so. Die Frauen, die ich kenne, die gehen auf dem Zahnfleisch, bevor sie zum Arzt gehen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, man muss sich und seinen Körper ernst nehmen. Und bei mir war das dieses nicht mehr durchschlafen oder zu früh aufwachen. Das war auf jeden Fall was, wo ich viel früher hätte wach werden sollen. Dieses, dass ich plötzlich so komisch gerochen habe. Mhm. Also dann kauft man sich, also ich nehme ja eigentlich nur giftfreie Kosmetik, aber plötzlich sah ich mich bei Butni am Regal irgendwelches giftige Deo-Zeug kaufen, was irgendwie diesen Schweißgeruch unterbinden sollte. Oder ich habe mir sogar im Internet sowas bestellt, was man sich abends unter die Achseln sprüht und dann zieht das wohl irgendwie die Schweißdrüsen zusammen und dann schwitzt man am nächsten Tag nicht mehr. Und das hat gebrannt, also furchtbar. Und dass ich so das Gefühl hatte, dass ich von jetzt auf gleich gealtert bin. Also ich habe ja immer Glück gehabt, meine Eltern sind Mitte, Ende 70 und sehen einfach 15 Jahre jünger aus. Das habe ich immer so ein bisschen geerbt gehabt. Das ist natürlich durch meinen gesunden Lebensstil, ich habe nie geraucht und so weiter. Aber das war plötzlich so von jetzt auf gleich, fand ich, ich bin wahnsinnig alt geworden. Und das ist eben auch sowas, wo man dann so denkt so, ja, vielleicht muss man damit auch mal klarkommen. Und das ist halt mit Mitte 40 so. Nee, ist nicht so. Also wenn du jetzt nicht dir regelmäßig die Nächte um die Ohren haust und eine Kippe nach der anderen ziehst und dich praktisch nur von Wodka Red Bull ernährst, wenn du das nicht machst, dann ist das nicht so, dass du von jetzt auf gleich alterst. Und alle Geschichten so mit Verdauung und so. Wenn du plötzlich irgendwelche Sachen nicht mehr verträgst oder dein Darm plötzlich ganz komische Sachen macht, ist auch immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und leider kommen die wenigsten Ärzte dann darauf, mal auf die Hormone zu gucken. Mhm. Die haben nämlich einen immensen Einfluss auf unsere Verdauung.
Mhm. Nochmal ganz kurz zum Altern. Also man altert ja schon in Schüben. Und so in unserem Alter gibt's ja einfach auch einen Schub, in dem man nochmal ein bisschen, wo es halt so ein bisschen nachlässt einfach. Aber du sagst, dass es gar nicht sein muss?
Nee.
Warum?
Also wenn du deinen Lebensstil anpasst, auf das Thema Stress, auf das Thema Schlaf achtest, wenn du auf deine Ernährung guckst, dass du einfach genügend Mikronährstoffe kriegst, wenn du die Finger vom Zucker lässt, weil Zucker zerstört ja die Kollagenverbindung und macht einfach Falten. Wenn du auch mal regelmäßig an die Sonne gehst, das ist ja auch total verpönt, aber diese Sonne ist ja ein weckt ja unsere Lebensgeister und tut uns einfach gut. nicht nur um Vitamin D3 zu bilden. Und wenn du eben deine Hormone in Schuss hältst oder so, also man soll es natürlich auch mit Hormonen nicht übertreiben, ne? Aber wenn du die auf so einem Level hältst, dass es dir gut damit geht, dann kannst du damit auch deine Alterung zurückfahren oder zumindest aufhalten. Und da brauchst du auch gar nicht, im Moment ist ja dieses ganze Biohacking so wahnsinnig in, ne? Alle schmeißen in die Eistonne und machen intermittierendes Fasten und so. Das ist eben genau das nicht, was wir Frauen brauchen. Da gibt's auch ein Kapitel im Buch, dieser Unterschied, wie gehen Frauen mit Stress um und wie gehen Männer mit Stress um. Und das ganz unterschiedlich. Der Mann macht das über Dopamin, über Kampf, über Auspowern, sowas wie Eistonne oder keine Ahnung, Trailrunning durch irgendwelche Matsch oder solche Geschichten. Und wir Frauen brauchen, Ruhe, wir brauchen Beziehungen, auch zu anderen Frauen. Tanz, Gesang, das mache ich jetzt auch nicht, ne? Ich singe jetzt auch nicht in meiner Wohnung, so, aber das soll ja nur so, damit wir wieder zu diesem Ursprung zurückkommen, wo wir Frauen mal herkamen und was die früheren Generationen gemacht haben. So. Und das sind alles solche Geschichten, die wir uns heute, glaube ich, nicht so angucken und die, glaube ich, mal ganz, ganz gesund werden, wenn wir auf so Sachen zurückgehen würden, die sich über Generationen gehalten haben. Und da funktioniert das dann eben auch mit diesem nicht altern. Wir wollen ja alle nicht altern, ne? Wir wollen ja nicht alle, ich kenne das aus Hamburg auch, in so einer gewissen Schicht, da sind die Mädels halt ab 35 ballern die sich das Gesicht mit Botox zu und mit Mitte 50 sehen die halt aus, als ob die gerade einen Autounfall gesehen hätten und die denken halt immer, sie sind 55 und sehen aus wie 35. Nein, sie sehen aus wie eine schlecht gemachte 55-Jährige. Und deswegen finde ich das immer so dieses, man muss das mal betonen, das möchte ich nicht. Ich habe noch nie Botox benutzt, noch nie Hyaluron, keine Ahnung, nichts an meinem Gesicht machen lassen. Ich möchte aussehen wie 48, aber ich möchte so aussehen, dass ich im Spiegel angucke und denke so, ja, ist okay. Ich sehe jetzt nicht aus, als ob ich 3 Nächte durchgemacht hätte. So. Ich habe Falten und das ist total okay. Ja. Aber ich möchte nicht, dass das übermäßig wird. Und da hilft tatsächlich der Lebensstil absolut.
Ja, also ich meine, dauerhaft können wir es natürlich nicht aufhalten. Ne?
Nee.
Also
nee, aber das ist doch auch nicht unsere Aufgabe. Also ich finde so eine Iris Berben zum Beispiel, die hat, keine Ahnung, aber vielleicht auch ein bisschen was machen lassen, aber die sieht ja toll aus für ihre 75.
Total.
Und du siehst aus, dass die gelebt hat und dass die gelacht hat. Das finde ich so ein tolles Vorbeispiel. Jane Fonda, finde ich auch eine tolle Frau, die hat mir ein bisschen zu viel an sich rumschnippeln lassen.
Ja, hat sie gemacht.
Kann sie natürlich auch machen, um Gottes Willen, aber es geht jetzt ja nur um zu gucken, was sind so unsere Vorbilder oder wo finden wir dieses Thema Altern.
Aber ich finde eben das, also mir geht es auch wie dir, ich bin auch 48, ich habe auch noch nie irgendwas machen lassen und ich finde das bei anderen überhaupt nicht schlimm, aber ich fände es für mich tatsächlich, muss ich sagen, für mich ist die Aufgabe eher, eine innere Einstellung zu gewinnen, dass ich mit dem, wie ich im Außen bin, fein bin. Also, dass es eine Übereinstimmung gibt, dass ich nicht im Inneren und aber auch nicht im Äußeren daran rumdrehen muss, sondern dass ich in Frieden komme. Also, ich finde, das ist halt eher die Aufgabe, die man vielleicht auch in den Wechseljahren vor sich hat, um dann irgendwie gut in die zweite Lebenshälfte zu starten, weißt du?
Auf jeden Fall. Aber, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, das geht einfacher, wenn du dich so aufgestellt hast, in Bezug auf Hormone gerade ganz wichtig, dass es dir einfach gut geht.
Ja,
also, dass
klar.
du gut schläfst, dann siehst du ja morgens auch schon mal ganz anders aus. Wenn man 8-9 Stunden durchgeschlafen hat, dann sieht man einfach besser aus, als wenn man sich ab morgens um 4 von links nach rechts gewälzt hat, bis morgens um 7. Und das sind solche Sachen, ich finde immer, was man machen kann, was gesund und natürlich ist, diese Basis, die sollte man aufstellen und alles andere darüber zeigt sich dann oder zeigt sich halt nicht, mein Gott.
Ja. Ja, und wer weiß, ey, vielleicht in 5 Jahren sage ich auch, okay, ich möchte so aussehen, als hätte ich gerade einen Autounfall gesehen.
Das kann ja jeder immer noch selber machen, um Gottes Willen. Ne? Das
da kann
ja
man sich natürlich entscheiden.
Ja.
Du hast gerade nochmal so die Wichtigkeit von Gemeinschaft und von Beziehungen angesprochen.
Ja, ganz wichtig.
Warum ist das so wichtig, gerade auch in dieser Lebensphase?
Wir Frauen haben, glaube ich, verlernt, dieses Frauen und Frauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Klar, wir sind in einer Beziehung, wir haben eine Familie. Aber ich glaube, viele vergessen darüber so ein bisschen diese Unterstützung, die man sich als Frau geben kann. Und Frauen verstehen sich gegenseitig auch besser. Und ich finde auch immer, wenn man mal was erreicht hat, sind die Frauen, die einem feiern, viel wertvoller. Klar ist es toll, wenn der Ehemann sagt, hast du gut gemacht, Schatzi oder so, ne? Aber ich finde, Lob von einer Frau zu kriegen, das hebt das irgendwie nochmal unendlich in die Höhe. Und diese Gemeinschaft, klar haben viele ihre beste Freundin und so, ne? Aber das ist was, was wir dringend brauchen, eben auch hormonell, emotional, Thema Oxytocin und so weiter, runterkommen, sich entspannen. Und was ich finde, wo ich mich ganz auch oft auch ertappe, so bei Instagram, dann guckt man sich das an und denkt so, boah, das hätte ich auch gerne oder Mist, warum hat die das und so. Also, dass wir in so eine Neidgeschichte reinrutschen, dadurch, dass wir ja diese lackierten Leben in Social Media immer sehen. Mhm. Und das, finde ich, zerstört ganz viel von diesem Frau mit Frau, was wir eigentlich haben sollten. Oder, was ja kein Deut besser ist, dieses sich schlechter fühlen, weil irgendeine bei Social Media postet, dass sie in Porsche steigt und ihr Mann, also wenn man das manchmal sieht, der Mann ihr dann 80.000 Rosen schenkt und so, wo man denkt so, hey, das ist ja auch nicht das normale Leben. Also es ist so, wir haben so ein verrücktes Bild, verschobenes Bild in Bezug auf Frauen mit Frauen und in Bezug auf sich selber im Vergleich zu anderen Frauen sehen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und deswegen habe ich das in dem Buch so klar gemacht, dass die Rolle von Frauen mit Frauen anders werden muss und wir uns klar machen müssen, was für ein Geschenk das ist und wir das auch wertschätzen müssen. Und was ich auch noch in dem, ich glaube, relativ am Anfang geschrieben habe, dass man sich nochmal anguckt, dass in anderen Gesellschaften Frauen so ab unserem Alter ja als die Weisen, mhm, und wir haben ja so eine Gesellschaft, also ab, keine Ahnung, spätestens 50 wird man so aufs Abstellgleis geschoben. Und das ist in anderen Gesellschaften oder gerade in so Völkern, die noch in irgendwelchen urtümlichen Gegenden wohnen, eben ganz anders, weil dieses Wissen geschätzt wird. Mhm. Und ich finde, bei sowas kann man sich das auch mal abgucken. Also allgemein dieses Thema Weiblichkeit. Ich bin überhaupt niemand, der nackig ums Feuer rennen muss oder irgendwie sowas, ne? Und so diese Überemanzipation und Feminismus hier und da, das ist überhaupt gar nicht mein Thema. Aber das, was ich glaube, was gesund wäre, wieder ein bisschen mehr für uns Frauen in den Mittelpunkt zu rücken, ohne Männer zu hassen und was weiß ich was, sondern auch dieses Schöne an unserer Weiblichkeit zu entdecken. Wie toll ist das, dann eine Frau zu sein? So, und das muss man, glaube ich, wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken und von all dem so entstauben, was wir so da drüber gekippt haben. So, wir müssen dünn sein, wir müssen in Konkurrenzkampf gehen. Nee, brauchen wir alles nicht.
Und das, finde ich, wird einem klar in dieser Lebensphase.
Ja.
Wenn
man
Glück
hat. Da wird einem
ganz
viel klar.
Ja.
Da wird einem ganz viel klar in dieser Lebensphase. Das ist, ich finde, das habe ich auch geschrieben, es ist schwierig, jemandem klar zu machen, der nicht mehr schlafen kann, der komisch riecht, dessen Nerven am Ende sind, die Regel macht jeden Monat was anderes, ist es schwierig, so jemandem zu sagen, es ist eine ganz tolle Phase in deinem Leben, denk die doch innerlich so. Aber wenn es einem dann wieder ein bisschen besser geht, dann kann man sich vielleicht darauf, sich das nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Und auch, was ja so ganz spannend ist, gerade so beim Thema Östrogen ist ja unser, klar, dadurch werden wir zur Frau, bilden sich Rundungen, ohne Östrogen können wir nicht schwanger werden und so weiter. Aber dieses Östrogen macht, das ist ja auch so unser Care-Hormon. Also da akzeptieren wir eher das Schnarchen des Ehemannes oder das Geschreie der Kinder. Und wenn so am Ende der Perimenopause natürlicherweise das Östrogen nachlässt, dann verschwindet so ein bisschen oder wird ein bisschen diese Geduld mit anderen weniger. So. Und dann beginnt halt auch so diese Phase im Leben, wo man vielleicht eher mal so seinen Standpunkt klar macht und sagt, nee, Schatzilein, möchte ich nicht. So. Ist leider auch die Phase, wo die meisten Ehen zu Ende gehen. Und statistisch reichen die Frauen die Scheidung ein. Ich glaube, 70-30 oder so. Also ganz immenser Anteil. Mhm. Aber es ist auch so eine Phase, das habe ich, glaube ich, auch im Vorwort stehen. Es ist so eine Phase, wo wir Frauen an unsere Pubertät anknüpfen. In der Pubertät war so diese Phase, wo wir gelernt haben, nicht so laut, immer einen Schritt nach hinten gehen, die Bedürfnisse nach hinten stellen. Die Jungs lernen laut zu sein, wir lernen die Klappe zu halten. Und das ist jetzt so diese Phase im Leben, wo wir da anknüpfen können und unser wahres Selbst wieder rausholen und gucken, bin ich das überhaupt, immer einen Schritt dahinter? Immer den Gedanken, den man hat, runterschlucken, das eigene Bedürfnis hinten anstellen. Bin ich das oder will ich das ganz anders haben? Mhm. Das ist so eine zweite Chance.
Mhm. Ach, das ist toll. Das ist richtig, richtig schön. Ich hätte noch zwei Fragen. Also wenn dir jetzt heute eine Frau begegnet, die so am Anfang dieser Phase steht, ein bisschen verunsichert ist und sich aber auch nicht ganz ernst genommen fühlt und nicht weiß, wem und was sie vertrauen soll, was würdest du ihr denn sagen?
Das Wichtigste ist, vertrau dir selber und vertrau deinem Körper und deinem Körpergefühl. Das ist das Allerwichtigste, weil das spricht immer die Wahrheit. Lass dich nicht von Ärzten unterbuttern. Wenn du dich nicht gut fühlst, dann läuft da irgendwas schief. und lass dir das auch nicht absprechen. Und geh im Zweifel von Arzt zu Arzt und hoche auf Hilfe. Irgendeiner wird's mal machen. Und dann kann ich ja den meisten sagen, lass uns mal, wir gucken mal bei mir im Coaching. Ich kann da schon viel machen. Ich kann da natürlich keine Hormone verschreiben, aber ich kann natürlich auch viel helfen. Aber das Wichtigste ist, den Frauen das Rückgrat zu stärken und ihnen klar zu machen, du bildest dir das nicht ein und du hast ein Recht darauf, dass dir geholfen wird.
Und was würdest du dir wünschen, was sich gesellschaftlich ändert?
Dass Frauen gerade auch in dieser Lebensphase ab 30 ernst genommen werden und ihnen geholfen wird. Weil es ist nicht nur die Hilfe für diese eine Frau, sondern wir helfen einem immens wichtigen Teil der Gesellschaft.
Alles klar. Ich danke dir, dass du da warst.
Vielen,
mit
vielen
deinem
Dank.
Tollen Buch. Zu alt für die Pubertät, zu jung für die Wechseljahre. Und ich freue mich, dass du das geschrieben hast, weil ich glaube, es wird ganz vielen Frauen helfen.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram, dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch, So alt war ich noch nie, findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.